und herzlich willkommen im Märchengarten von Rena Larf. Heute möchte ich euch eine Schweizer Autorin vorstellen. Caroline Pini lebt in Zürich und ist Coach. Seit eh und je sind Märchen ihre Leidenschaft. C.G. Jung ist nur einer der Inspirationsquellen für das, was ihr besonders am Herzen liegt. Symbole, Farben und Formen. So malt und schreibt sie seit vielen Jahren neben ihrem Beruf. Die Idee zu den Märchen Reloaded kam ihr, weil sie den Bezug alter Symbolik zur heutigen Welt aufnehmen wollte. Mehr zu ihren Geschichten findet ihr unter www.bookrix.de/caroline.pini. Und nun zu ihrem Märchen. Der Froschkönig Reloaded für meine Mama. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit in einer großen grauen Stadt. Da lebte in einem Villenvorort der Generaldirektor Graubein. Seine Villa war eine stattliche, ja, die schönste in der ganzen Stadt, und Herr Graubein war ein sehr, sehr angesehener und wichtiger Mann. Er war Direktor einer sehr großen Bank. Der arme Mann war verwitwet und lebte allein mit seiner schönen Tochter in dieser großen, imposanten Villa in dieser gewaltigen, grauen Stadt. Zugegebenermaßen, die Stadt war ziemlich grau, aber der Villenvorort war's ganz und gar nicht. Durch die vielen Gärten all dieser stolzen bis pompösen Villen war dieser Ort so etwas wie ein ganz besonderer großer Park. Natürlich war der Garten von Herrn Graubein der größte und schönste von allen. Wohin man auch blickte, überall blühte und grünte es. Es war eine wahre Freude. Natürlich sah Herr Graubein meist nicht sehr viel von dieser Pracht. Er war ja meistens in der großen, grauen Stadt, in seinem großen, grauen Turm, seiner großen, grauen Bank. Dort arbeitete er den ganzen Tag, oft bis tief in die Nacht, in seinem großen, grauen Büro. Niemand wusste genau, was er da den ganzen Tag tat. Nur manchmal, wenn er eine Entscheidung verkündete, dann hatten die vielen grauen Beamten, die allesamt auch sehr viel arbeiteten, eine leise Ahnung, wie schwer es so ein Bankdirektor doch hatte. Denn am Ende trug er die schwere Verantwortung für alles, was seine Bankangestellten so den ganzen Tag machten. Und so eine Verantwortung zu tragen, war nicht immer einfach. Seine Tochter indes genoss das schöne Leben in der prächtigen Villa in dem wunderschönen Garten. Ab und zu musste sie zwar zur Schule, die kam leider, seit sie 14 war, nicht mehr zu ihr nach Hause. Aber das hatte doch auch seine guten Seiten. Denn die Schule war nicht sehr weit weg und alle anderen Kinder aus den anderen Villen gingen da auch jeden Tag hin. So war sie etwas weniger allein. Sie war nun schon 18 Jahre alt und der Schulabschluss stand nur wenige Tage bevor. Sie war eine nicht allzu fleißige Schülerin, aber irgendwie würde sie schon diesen Abschluss hinbekommen. Schließlich war ihr Vater ja der wichtige Bankdirektor Graubein. Und schließlich wollte er ja, dass sie Bankdirektorin würde, sollte er doch auch was dazu tun. An einem schönen und sehr warmen Sommertag schwänzte sie wieder einmal die Schule. Die Sonne schien und lud geradezu zum Sonnenbaden ein. Sie nahm ihr goldenes Mobiltelefon und bewunderte nochmal ihr Bild im Spiegel. »Was war sie doch für eine blendende Erscheinung«, dachte sie bei sich. Langes, leicht gelocktes, wallendes Haar floss wie flüssiges Gold über ihre Schultern. Ihre wohlgeformten Beine gefielen ihr besonders. Natürlich auch ihr neuer aquamarinfarbener Paillettenbikini. Der, so fand sie, stand ihr ganz ausgezeichnet und hob all ihre Vorzüge hervor. Sie lächelte sich im Spiegel zu, machte aus einem Schmollmund einen Kussmund und ließ sich den Kuss über ihre schmale Hand mit den langen, manikürten Fingernägeln direkt in ihre großen blauen Augen, die von dichten, dunklen Wimpern umrahmt waren, zufliegen. So ging sie zu ihrem Lieblingsplatz im Garten. Das war ein kleiner, sanfter Rasenhügel, an dessen Ende, umrahmt von zwei großen Rotbuchen, ein Teich lag. Das war ein ganz besonderer Teich. Er war aus großen Marmorblöcken gebaut, die sich wie eine Treppe zur Mitte des großen Teiches hin vertieften. Aus seiner Tiefe schoss ein herrlich plätschernder Wasserstrahl hervor, und die Wassertropfen, die auf das tiefe Wasser der Mitte fielen, machten ein wunderbar einlullendes Geräusch. Da legte sie sich auf ihr weißgoldenes Tuch halb in die Sonne vor den Teich und ließ sich vom Geplätscher einlullen. Da lag sie nun in der Sonne, so wunderbar faul, und räkelte sich genüsslich. Dabei spielte sie ganz entspannt und locker mit ihrem goldenen Telefon, bis ihr das auf einmal aus der Hand glitt und im Wasser des Teichs verschwand. Sie sprang auf. Wie konnte ihr so ein Missgeschick nur geschehen? Was würde ihr Vater sagen? Das war ein echt vergoldetes Handy. Er würde sie ausschimpfen, und diese Aussicht gefiel ihr ganz und gar nicht. Aber schließlich war sie ja nicht dumm. Sie ekelte sich zwar vor dem glitschigen Boden des Teichs, aber tapfer steckte sie erst eine Zehe und dann den ganzen Fuß in den Teich. Langsam folgte der zweite Fuß, und dann streckte sie die Hand nach dem kleinen goldenen Telefon aus. Doch das vermaledeite Ding entwischte ihrer Hand und flutschte weiter zur Mitte und verschwand im tiefen Wasser der Teichmitte unter dem Springbrunnenstrahl. Entsetzt folgte ihr Blick dem verschwindenden goldenen Objekt, und sehr verzweifelt musste sie den Rückzug aus dem Brunnen antreten. Jetzt war sie wirklich sehr unglücklich. Wie sollte sie das nur ihrem Vater erklären? Er hatte sie eindringlich gebeten, gut auf dieses ganz besondere goldene Mobiltelefon aufzupassen. Und jetzt hatte sie es auf solch eine dumme Art verloren. Sie setzte sich auf den marmornen Teichrand und fing an, ganz bitterlich zu weinen. So viele Tränen flossen ihr schönes Gesicht hinab und in den Teich. Da hörte sie auf einmal ein Quack. Sie hob ein wenig ihren Kopf und schaute aus ihren verweinten Augen in die Richtung, aus der dieses Quack gekommen war. Da saß ein großer, hässlicher Frosch auf dem weißen Teichrand und sah sie mit seinen großen Glubschaugen an. Sie schniefte.
»Was weinst du hier rum und störst meinen Mittagsschlaf?«
fragte der Frosch mit einem leicht genervten Ton. »Du kannst sprechen?« fragte das erstaunte Mädchen.
»Was denkst du denn? Glaubst du, Tiere sind stumm?«
blaffte der Frosch leicht bissig zurück. »Entschuldige.« »Ja, nein, ich weiß nicht.« In ihrer Verzweiflung war das zu viel, und sie begann wieder zu schluchzen.
»Also sag schon, was heulst du hier rum?«
verlangte der Frosch erneut zu wissen. Unter einem kleinen Schluchzer sagte sie, »Mir ist mein goldenes Handy ins Wasser gefallen, und ich finde es nicht mehr.«
»Was für ein Ding?«
»Ein goldenes Mobiltelefon. Damit können wir über weite Entfernungen kommunizieren.«
»Ach so, sag das doch gleich. Sei doch froh. Die Dinger sind ja eh nur lästig und stören mit ihrem Geklingel nur. Was glaubst du, warum ich hier in diesem Teich rumhänge? Hier ist in der ganzen Stadt die meiste Ruhe, außer du heulst grad hier rum.«
Sie brach erneut in Tränen aus. Da bekam sogar der Frosch etwas Mitleid.
»Na, na, na, wer wird denn so herzerweichend weinen wegen so einem blöden Teil?«
versuchte der Frosch, sie zu beruhigen.
»Mein Vater wird mich entsetzlich ausschimpfen, weil ich dieses wertvolle Handy verloren habe,«
schluchzte sie unter noch mehr Tränen.
»Und wenn ich es dir zurückhole?« fragte der Frosch und bekam auf einmal sehr listige Glubschaugen.
Sie hielt mit Weinen inne.
»Das würdest du für mich tun?«
»Ja klar, könnte ich das für dich tun,«
entgegnete der Grüne.
»Das wäre ja super,« freute sie sich.
»Aber du musst mir etwas dafür geben,« sagte der Frosch.
»Alles, was du nur willst,« sagte sie ohne zu zögern und mit großer Erleichterung in der Stimme.
»Ich bin ziemlich einsam hier, weißt du?«
Sie schaute ihn erstaunt an.
»Ich wäre gerne dein Freund.«
»Ja?« Ihr Blick wandelte sich von erstaunt in ungläubig.
»Na ja, ich dachte, wenn du mich mit ins Haus nimmst und ich mit dir zusammen sein kann, bei allem, was du so tust, das wäre schon eine coole Sache.«
Sie begann zu lachen. »Wie? Mit mir zusammen sein?
fragte sie leicht dämlich.
»Na ja, beim Essen, Spielen, Schlafen und so Sachen halt.«
Er klimperte sie mit seinen nun sehr großen Glubschaugen bittend an. Sie dachte kurz nach und wägte ab. Da war die Schule, da könnte er sicher nicht mit, na, und der Rest? »Egal«, dachte sie, »Hauptsache, ich kriege mein Handy wieder, dann sehen wir ja weiter.« Zu ihm sagte sie jedoch, »Na gut, von mir aus.«
Mit einem großen Hüpfer sprang der Frosch in den Teich, schwamm mit wenigen kräftigen Zügen zur Teichmitte und tauchte ab. Es dauerte ziemlich lange, und sie dachte schon, das sei alles leeres Geschwätz gewesen. Da kam er mit ihrem goldenen Telefon im Maul wieder hochgetaucht und schwamm zu ihr. Wie freute sie sich, als sie ihr goldenes Handy wieder hatte, und es schien immer noch zu funktionieren. Es war ein Wunder. Voller Freude schnappte sie ihr Handtuch und ihre goldene Tasche und rannte nach einem gehauchten »Danke« in Richtung Haus davon. Der arme Frosch jedoch saß am Teichrand und guckte ziemlich dumm aus seinen Glubschaugen ihr nach. Sein Herz war ganz betrübt, ob so viel Undank und Unfairness. Eine Abmachung war doch eine Abmachung. Er hätte erwartet, dass sie ihn jetzt mitnimmt in ihr schönes Haus und ihm eine schöne große Wanne voll kühlem Wasser einlässt.
»Blöde Gans, na warte, dir werde ich es zeigen«,
schimpfte er vor sich hin und sprang zurück ins Wasser. Es war Abend. Generaldirektor Graubein und seine Tochter saßen am großen langen Tisch im Esszimmer und aßen. Da kam der Butler.
»Entschuldigen Sie, aber vor der Tür steht ein Frosch und verlangt, das junge Fräulein zu sprechen.«
Generaldirektor Graubein wunderte sich doch sehr.
»Ein Frosch?« fragte er ungläubig.
»Ja, ein echter schleimiger Frosch.«
Dem Mädchen wurde es wind und weh. Sie ahnte Schlimmes.
»Tochter, was hast du mit einem Frosch zu schaffen?«
fragte der Vater streng. Sie saß nur stumm am Tisch und brachte kein Wort hervor. Da pitschte und platschte es auf dem weißen Marmorboden und hinter dem Butler hüpfte ein Frosch hervor.
»Guten Abend, Herr Generaldirektor Graubein«,
sagte der Frosch höflich und glubschte leicht nervös herum.
»Verzeihen Sie die Störung, aber ich komme, um meine Schuld einzufordern.«
Der Generaldirektor Graubein schaute immer ungläubiger, ja, wenn nicht dümmer, aus der Wäsche. Ein Frosch, der sprechen konnte? Wo gab es denn sowas? Doch dieser Frosch redete unaufhörlich. Er faselte etwas von Gartenteich und goldenem Mobiltelefon und dass seine Tochter etwas versprochen hätte. Generaldirektor Graubein war sehr verwirrt. Aber weil er ein entscheidungsstarker Generaldirektor war, so entschied er auch hier.
»Tochter, was man versprochen hat, muss man auch halten.«
Die Tochter war entsetzt. Ihr Vater wendete sich gegen sie, ließ den hässlichen, glitschigen Frosch nicht hinauswerfen. Ja, wo gab es denn sowas? Sie brach wieder einmal in Tränen aus.
»Sehr schön«,
quakte der Frosch auf sie zuhüpfend.
»Es war mir eh schon zu trocken hier.«
Da wuchsen sich ihre Tränen in zornige Schluchzen aus.
»Versprochen ist versprochen, Tochter«,
sagte ihr Vater jedoch nur lakonisch und aß weiter.
»Deine Wimperntusche verläuft, das sieht hässlich aus«,
sagte der Frosch mit einem zynischen Grinsen zu ihr und hüpfte auf ihren Schoß.
»Gib mir zu essen«,
verlangte er. Sie schüttelte sich vor Ekel und fegte ihn mit einem beherzten Wisch mit der Serviette zu Boden. Da begann der Boden zu zittern und rumpeln. Es schien, als ob ein gewaltiges Erdbeben losbrach. Der Frosch wurde größer und größer und überragte alle im Raum am Ende um ein gewaltiges Stück.
»Du garstiges Mädchen, nun ist es aber genug der Beleidigungen«,
rief der riesige Frosch, und seine Glubschaugen rollten vor Wut. Er packte das arme Mädchen am Handgelenk und zog es aus dem Esszimmer. Hinaus in den Flur, hinaus zur Tür, hinaus in den Garten. Er zerrte mit Gewalt in Richtung des Gartenteichs. Der Vater, der Butler und die Küchenmannschaft starrten entsetzt auf das große grünbraune Ungetüm, das des Generaldirektors Tochter entführte.
»Rufen Sie die Polizei!«
schrie der Generaldirektor, doch ihm schwante, dass jede Hilfe zu spät kommen würde. Was würde dieser grausige grüne Frosch seiner Tochter antun? Hätte er gewusst, wie groß und hässlich der werden würde, mein Gott, was hatte er nur getan? Generaldirektor Graubein war sehr verzweifelt. Beim Gartenteich angekommen, die wütend um sich schlagende Schönheit ignorierend, sagte der Frosch nur ganz entspannt und lakonisch zu ihr:
»Willkommen in meiner Welt!«
Und in diesem Moment begann er zu schrumpfen. Aber nicht nur er. Voller Entsetzen sah sie, wie sie klein und kleiner wurde. Wie ihr Schwimmhäute zwischen den Fingern zu wachsen begannen, mit jedem Zentimeter, den sie kleiner wurde. Ihre langen, blonden Haare verschwanden und sie schien auch zunehmend grüner zu werden. Sie schluchzte, wetterte, schimpfte, aber nichts half. Sie wurde zum Frosch wie er. Völlig aufgelöst saß sie nun da, als hässlicher, kleiner, grüner Frosch auf dem marmornen Rand des Gartenteichs. Nur ein weißer Fleck, er hatte die Form eines Sterns, erinnerte an ihre Schönheit.
»So, wenn es dir nicht gefällt, dass ich bei dir bin, dann kommst du eben mit zu mir«,
brummte und quakte der Frosch und packte sie bei der Hand und riss sie mit sich in den Teich. Als Generaldirektor Graubein mit der Polizei endlich zum Gartenteich kam, waren die beiden schon lange verschwunden. Die Polizei schaute den alten Mann zweifelnd an. Ein großer Frosch, der seine Tochter entführte, wo hatte man sowas Dummes schon mal gehört? Wenn nicht der Butler und die Küchenmannschaft steif und fest behauptet hätten, das auch gesehen zu haben, wären sie erst gar nicht gekommen. Aber vermutlich war der alte Herr übergeschnappt und seine Tochter einfach abgehauen. Und die Belegschaft musste ja zu ihrem Arbeitgeber halten. Was für ein Wirrwarr mit diesen alternden Alzheimer-Kandidaten. Kopfschüttelnd, aber sehr höflich, verabschiedeten sich die Polizisten und ließen den armen Generaldirektor Graubein allein zurück. Nun war er ganz allein. Und in den kommenden Tagen ließ er sich immer mehr gehen. Auch die Bank war ihm auf einmal einerlei. Sollte doch entscheiden, wer wollte, hätte er doch nur seine Tochter zurück. Und wie erging es dieser in der Zwischenzeit? Ja, wo war sie wohl? Nachdem sie anfänglich nichts im trüben, dunklen, kalten Wasser sah, merkte sie jedoch bald, dass der Frosch sie hinunterzog, hinunter in die Tiefe der Teichmitte. Durch einen Spalt gelangten sie tief hinunter unter die Steine. Er schwamm mit ihr im Schlepptau durch eine Art kleinen Kanals, der nach einer schier endlos scheinenden Zeit in einer großen Halle endete. Diese Halle war zwar offensichtlich eine riesige unterirdische Höhle, aber sie strahlte und funkelte in allen Farben. Von der Decke hingen polierte Steine in seltsamen Formen und in allen Farben. Es war eine Pracht ohnegleichen. Wo sie auftauchten, schien es einem See gleich mit sanften Ufern und herrlichen Gewächsen. Unendliche Schätze schienen sich hier überall aufzutürmen. Gräser aus durchschimmernden Smaragden und Blumen aus Gold und Silber mit Perlen und anderen edlen Steinen in ihren Kelchen. Sie war so perplex, dass ihr Weinen und Zetern verstummte. Ihr Mund stand offen und ihre Glubschaugen liefen bald über vor Staunen.
»Das ist mein Reich«, sprach der Frosch zu ihr. »Herzlich willkommen!«
Er klatschte in die Hände. Und von überall her hüpften kleinere und größere Frösche auf sie zu.
»Bringt uns zu essen und zu trinken«,
befahl er und führte sie zu einem festlich gedeckten Tisch. Er war über und über, mit edlen Blättern und Blumen bedeckt, und es befanden sich die gar herrlichsten goldenen Teller und silbernen Becher auf dem Tisch. Sie setzte sich auf eine Art Stuhl. Keine Ahnung, woraus er war hart und weich zugleich. Schimmerte und leuchtete in einer undefinierbaren Art und Weise. Sie war völlig erschlagen vom Prunk und der ganzen Pracht in dieser für sie so ganz neuen, andersartigen Welt. Ihr Teller wurde mit köstlich duftenden Speisen gefüllt, und als sie am silbernen Becher nippte, da war sie hin und weg von der Köstlichkeit, die sie da trank.
»Nektar«, meinte der Frosch achselzuckend zu ihr, »und vergiss nicht, Luft zu holen«, grinste er sie an.
Später nahm er sie dann mit und führte sie durch seinen unterirdischen Palast. Da gab es unendlich viele Räume, einer schöner als der andere, und viele Frösche.
»Das ist meine Familie, die mich aufgenommen hat«, sagte er zu ihr.
Sie kam aus dem Staunen kaum heraus.
»Und hier schlafen wir.«
Er zeigte ihr das prunkvollste aller Gemächer mit einem herrlich weißen Bett, das ganz und gar mit Perlen eingefasst war. Sie war sehr müde und sehr froh, endlich nach einem solch aufregenden und anstrengenden Tag schlafen zu können. Ob all dieser Überraschungen vergaß sie völlig das Elend ihrer Verwandlung zur Fröschin, was auch gut so war, denn es war ja auch nicht mehr zu ändern. Am nächsten Morgen weckte der Frosch sie. Er saß mit einem silbernen Tablett, auf dem sich kleine Köstlichkeiten bogen, vor ihr auf dem Bett.
»Wie heißt du eigentlich?« fragte er sie.
»Melinda«, sagte sie, während sie prüfend einige der Köstlichkeiten inspizierte. »Und du?« fragte sie zurück.
»Balipur.«
»Seltsamer Name das«, meinte sie. Von da an vertrugen sie sich. Was blieb ihr als Fröschin auch anderes übrig? Auch wenn ihr das alles gar nicht sonderlich gefiel, ändern konnte sie es ja nicht. So lebten sie ein friedliches Leben in diesen unterirdischen Hallen. Einige Jahre ging das gut, aber dann überkamen sie heftige Depressionen. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als wieder einmal ein wenig Sonnenschein auf ihrer Haut zu spüren, einen frischen Windhauch und das Summen der Bienen und Mücken zu hören. »Hm, lecker, Mücken«, dachte sie. Und dann folgte das Entsetzen. »Mein Gott, ich bin schon so sehr Frosch, dass ich Mücken essen will.« Sie war verzweifelt, entsetzt und nicht mehr zu trösten. Von da an weinte und weinte sie nur noch. Große, runde Froschtränen flossen aus ihren Glubschaugen und verwandelten sich zu dicken Perlen, kaum dass sie den Boden berührten. Ihre Trauer rührte den Frosch mit der Zeit so ans Herz, dass er es nicht mehr ertrug, sie so traurig zu sehen.
»Liebe Melinda, hör auf zu weinen. Ich lass dich an die Oberfläche.«
Mit diesen Worten nahm der Frosch sie bei der Hand und tauchte mit ihr in den unterirdischen See. Sie schwammen und kamen wieder durch den langen Kanal, und am Ende tauchten sie in der Mitte des Gartenteiches auf. Sie war sehr gerührt und glücklich.
»Bleib nicht zu lange draußen. Denk immer dran, dass wir das Wasser auf unserer Haut brauchen. Lass dich nicht austrocknen und vor allem nicht von Menschen sehen. Um Mitternacht hole ich dich wieder ab.«
Sie dankte ihm und schwamm voller Freude mit kräftigen Zügen zum Teichrand. Dort setzte sie sich hin und wartete auf die ersten Sonnenstrahlen. Welch Freude, welch Genuss, endlich wieder Sonne. Wie war der Garten doch schön, kein Vergleich zu dem unterirdischen Palast, aber dennoch so viel schöner schien ihr diese Natur. Sie hatte so genug von diesem ganzen kalten Prunk und Kitsch. So saß sie da, stundenlang, hüpfte nur ab und zu ins Wasser, um nicht auszutrocknen. Da hörte sie irgendwann Schritte, die kamen immer näher, und dann sah sie ihn, ihren Vater. Wie zerfurcht sein Gesicht war, wie war er doch alt geworden. Er hatte sogar einen schneeweißen Bart um sein Kinn. Müde schlurfte er über das Gras. Dann hielt er plötzlich inne, als er den Frosch auf dem Teichrand sitzen sah. Die Müdigkeit wich aus seinem Gesicht und machte rotem Zorn Platz.
»Du alter, hässlicher, gemeiner Frosch«, schrie er sie an, »du hast mir meine Tochter geraubt. Na warte, du elender Grünling!«
Mit diesen Worten griff er nach einem großen Stein und warf ihn nach ihr. Entsetzt quakte sie auf und fiel mit einem üblen Platscher ins Wasser. Generaldirektor Graubein rannte zum Gartenteich. Er stocherte mit einem Stock nach ihr. Sie schwamm zur Teichmitte und setzte sich auf einen Steinvorsprung.
»Lieber Vater, ich bin es doch, deine Tochter Melinda«, quakte sie.
»Verhöhne mich nicht, du grausig, garstiges Vieh«, schrie er sich noch mehr in Rage.
Er tobte am Teichrand, bis er sich auf einmal an sein Herz griff und stöhnend zusammensackte. Da lag er nun, der arme Generaldirektor Graubein. Er röchelte leise vor sich hin, während seine Tochter zitternd in der Teichmitte auf ihrem Steinvorsprung saß. Da fasste sie sich ein Herz, schwamm zurück, kroch über den Teichrand zitternd und ängstlich zu ihrem Vater. Da, auf dem Boden, neben dem alten, leicht zuckenden Mann, lag das goldene Mobiltelefon. Zitternd und ängstlich hüpfte sie darauf zu. Mit größter Anstrengung schaffte sie es, 3 Nummern zu wählen.
»Hier ist die Notrufzentrale«,
meldete sich eine Stimme. »Mein Vater, Herzanfall, Grünlindenstraße 1«, quakte sie in den Hörer. Sie war so angestrengt, dass sie es nicht kommen sah. Mit großer Anstrengung gelang es Generaldirektor Graubein, den Stein zu heben, und ließ ihn auf sie herniedersausen. Gnadenlos! Da sprang der Frosch aus dem Teich. Noch bevor der Stein Melinda traf, warf er sich auf die arme, fassungslose Melinda, drückte sie weg und wurde vom Stein erschlagen. Wie von Zauberhand sah Melinda ihre blonden Locken vor sich. Sie sah ihre Hände und Beine. Sie war wieder ein Mensch. Und neben ihr lag nicht nur ihr Vater, sondern auch ein blonder junger Mann. Ein schöner Mann. Aber er war reglos, und sie war verzweifelt, überrascht, verstand gar nichts mehr. Dann kam der Notrettungsdienst. Sie brachten ihren Vater und den jungen Mann weg. Eine nette Dame kümmerte sich um sie und schob Melinda sanft ins Haus. »Sie sind ja ganz durchnässt, meine Liebe«, sagte sie und steckte sie mit Hilfe des Butlers ins Bett. »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.« »Ach nein, falsch, da war doch noch was davor.« Als der Vater sich erholt hatte und der junge Mann wieder bei Bewusstsein war, begannen die Dinge, sich zu klären. Der junge Mann war von einer Hexe verflucht worden. Sie hatte sich in ihn verliebt, aber er wollte sie nicht. Also machte sie ihn zum Frosch und hexte ihn in sein unterirdisches Paradies. Erst wenn er die wahre Liebe fände, dann würde er sich zurückverwandeln. Nun, mit seiner selbstlosen Tat, seine liebste Melinda zu retten, war das offenbar das Zeichen der wahren Liebe, das gefordert war, um den Fluch aufzulösen. Generaldirektor Graubein fand das alles sehr seltsam, aber irgendwie gefiel ihm der junge Mann, und er wollte nicht grübeln über Hexen und Frösche. Außerdem erschien er ihm recht entscheidungsstark und fähig. Also war er ja eigentlich der richtige Nachfolger als Generaldirektor. Na gut, er musste sich noch etwas ein- und hocharbeiten, und sein Name war, naja, etwas gewöhnungsbedürftig. Aber das war ja nicht wirklich ein Problem. Generaldirektor Graubein wollte nun nach seinem Herzinfarkt sowieso etwas kürzer treten und mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen. Nachdem er gemerkt hatte, wie schmerzlich der Verlust seiner Tochter für ihn war. Und das mit dem Abschlusszeugnis war auch nicht so schlimm. Schließlich musste sie ja nicht mehr Generaldirektorin werden, wollte sie auch nicht, wenn er das richtig verstanden hatte. So waren sich alle einig und zufrieden. Und bald feierten Melinda und ihr Frosch, pardon, Balipur, Hochzeit. Es war ein grandioses Fest, das Generaldirektor Graubein da ausrichtete, eines der größten, die es seit langer Zeit in der Stadt gegeben hatte. Sehr angemessen, sehr edel, sehr luxuriös. Und in Gedenken an die Geschichte erhielt jeder Gast ein goldenes Mobiltelefon. Sehr großzügig. Aber Generaldirektor Graubein war auch sehr glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.